Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Willkommen zurück im Podcast Erfolgskompass. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade alles verändert: wie wir arbeiten, wie wir kreativ sind und wie wir Erfolg definieren. Mein heutiger Gast ist jemand, der diese Veränderung nicht nur beobachtet, sondern aktiv mitgestaltet. Fergus Sweeney, Autor, Speaker und Gründer der Storytelling- und Filmproduktionsfirma Purple Coolie, die seit 2024 weltweit mit Startups und Unternehmen an der Schnittstelle von Story und neuen Technologien sowie in der Entwicklung von Film-, TV- und Content-Formaten arbeitet. Fergus war davor viele Jahre Journalist und in der Medien-, Kommunikations- und im Werbebereich tätig. Heute hilft er Menschen und Marken, ihre Geschichten zu erzählen, was vor allem in einer Zeit, in der KI-Tools dominieren, immer wichtiger wird. Wir sprechen darüber, wie KI dir helfen kann, Hindernisse zu überwinden, kreativer zu werden und echte Erfolgserlebnisse zu schaffen. Wenn du wissen willst, wie du KI smart für dich nutzt und warum deine Story heute wichtiger ist als perfekte Skills, dann bist du hier sehr richtig. Herzlich willkommen, lieber Fergus. Als Einstieg, wie würdest du jemanden in zwei Sätzen erklären, was du heute machst und was dich antreibt?
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf und dass wir uns da ein bisschen unterhalten. Im Endeffekt glaube ich, das, was die Hauptmotivation ist in ganz vielen Bereichen, ist, gute Geschichten zu erzählen. Und was oft davor kommt, ist herauszufinden, was andere in ihrem beruflichen, in ihrem professionellen Kontext, egal welches Produkt sie haben, welche Herausforderungen sie haben, was da eine gute Story ist und das quasi so mit diesen Menschen zu erarbeiten, dass es dann auch eine Geschichte ist, die in Zeiten wie diesen Widerhall und Resonanz findet.
Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, du hast ja als Journalist gestartet. Wie hat es dich dann in diese Welt von Storytelling, Technologie und Film geführt?
Also das sind mehrere, viele Dinge, viele unterschiedliche Wege, die ich gehabt habe, professionell, sind jetzt bei Purple Coolie irgendwie zusammengekommen. Also ich habe immer gerne geschrieben, habe dann sehr, sehr lange auch hauptberuflich als Journalist gearbeitet. Und habe aber schon, bevor ich als Journalist gearbeitet habe, eine Zeit lang in Hollywood gelebt und gearbeitet und dort ersten Kontakt quasi mit der Filmindustrie gehabt und habe immer gerne Drehbücher geschrieben, Kurzfilme gemacht, also quasi künstlerisch viel Theater gespielt. Also das war ein Aspekt, der auch immer da war. Und ich bin durch Zufall eigentlich, also ich war mehrere Jahre, ich würde sagen, klassischer Printreporter und bin dann 2014, muss das gewesen sein, zu Social Media, also das war damals Facebook de facto, gekommen, habe angefangen für das Unternehmen damals zuerst eine Facebook-Seite zu machen. Das hat relativ gut funktioniert. Damals waren die Algorithmen auch noch anders. Also da war es auch für, sage ich einmal, Publisher oder für Brands einfacher, in Interaktion zu gehen mit ihren Fans, mit ihrem Publikum. Und von dem Zeitpunkt an habe ich halt immer mehr Projekte betreut im Digital- und Social-Media-Bereich und habe damals schon angefangen, halt auch irgendwie zu schauen, was tut sich quasi unter der Oberfläche, was gibt's für neue Technologien, was gibt's für neue Entwicklungen, wo geht das Ganze hin, was natürlich für die Medienbranche spannend war, aber generell auch für die Werbung- und Marketingbranche. Und kann mich erinnern, dass ich dann 2016 das erste Mal mit KI in Berührung gekommen bin, am Web Summit in Lissabon. Und das ist, also dass diese Möglichkeit, ja, wenn man über KI spricht, das ist ja ein Konzept, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. wo es auch immer wieder Zeitpunkte gegeben hat, wo man geglaubt hat, das ist jetzt der große Durchbruch, und es war dann aber meistens eher Science Fiction. Und was ich interessant gefunden habe, und damals, ich kann mich erinnern, ich habe also dann auch in Amerika einige Pioniere, es waren wirklich ältere Professoren, also so 70, 80-jährige Herren, die sich damit beschäftigt haben. Und da war schon irgendwie, die haben gesagt, nein, da tut sich was, da könnte was passieren. Und dann hat es dieses berühmte Paper gegeben, das ja jetzt die Grundlage ist von vielen Dingen, die wir jetzt mit ChatGPT und so sehen. Ja, Attention is everything you need. Das ist 2017 rausgekommen. Und ich habe dann, schon bevor ChatGPT gekommen ist, quasi mit Vorgängermodellen von OpenAI schon experimentiert und Dinge ausprobiert und auch immer wieder in Amerika quasi mit Gründern mich ausgetauscht. Also da war ChatGPT noch irgendwie am Horizont, ja, aber war noch nichts, was irgendwie greifbar war. Und habe damals schon gesehen, dass, also allein dieser Aspekt, dass du quasi wirklich kohärente Texte machen kannst, die teilweise dann, ich kann mich erinnern, wir haben da einmal einen Test gemacht, wo es um die Heidschwammerl, also in Österreich gibt es diese Heidschwammerl, wo es eine Debatte gegeben hat, ob man mit den Heidschwammerl, ob man die verwenden darf oder nicht, ist das umweltfreundlich? Und dann haben wir das halt als Test mal von OpenAI, das war damals ein Tool, das gibt's jetzt auch, hat sich mehr auf Marketing fokussiert, über Jasper gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, na, es gibt dieses und jenes, und zu den Heidschwammerl, die Heidschwammerl findet er am besten in einer Soße mit Weißwein und mit Schlagobers. Also das sind ganz skurrile Sachen, also diese Halluzinationen, die man ja teilweise, also mittlerweile viel besser geworden sind. Also war da immer interessiert, was tut sich auch mit Augmented Reality, mit Mixed Reality, haben für Kunden Prototypen gemacht und war da halt immer sehr nahe dran und gleichzeitig aber immer noch als Journalist tätig und natürlich immer daran interessiert, auch gute Geschichten zu erzählen und gute Geschichten zu schreiben. Und die zwei Dinge, die haben, sage ich einmal, am Anfang waren das zwei Welten, ja, und je mehr ich mich mit der Technologie beschäftigt habe, desto mehr ist für mich, und das hat halt dann kulminiert in Purple Coolie, dieser Aspekt, dass du quasi in einer Welt, wo, und das wissen halt jetzt auch die meisten Leute, weil sie es praktisch sehen, wo du relativ viel jetzt schon machen kannst und wo du perspektivisch de facto alles machen kannst oder fast alles machen kannst, wie hebst du dich dann in so einer Welt ab? Also das war so ein bisschen, wo sich diese Wege gekreuzt haben. Ja. Und dieser gemeinsame Nenner, dass es eine gute Story ist, das ist jetzt nicht nur in Bezug auf, wie mache ich Assets und wie mache ich Branding und Marketing und Narrative, die gesehen werden in so einer schnelllebigen Zeit, wo eben sehr viel AI-Content alles überflutet, sondern das ist auch, und das ist ein anderer Aspekt von Purple Coolie, quasi auch wirklich spannende Stoffe zu entwickeln, Drehbücher zu schreiben, gute Stoffe zu finden. Und da ist KI überhaupt kein Aspekt, weil das ist, glaube ich, schon noch etwas, wo viel ohne KI passiert und gute Sachen ohne KI passieren.
Mhm. Ja. Ein guter Anknüpfungspunkt, ich meine, du hast es schon erwähnt, du bist sehr früh damit in Berührung gekommen mit KI. Ich glaube, das trifft nicht auf alle unbedingt zu. Ich glaube, vor allem erst jetzt begreifen viele, was das wirklich für eine Auswirkung hat. Und es dominiert ja wirklich immer mehr die Arbeitswelt und auch privat. Würdest du sagen, dass du durch unser Wissen oder die Skills, die wir haben, zunehmend irrelevanter werden? Und wenn ja, welche Fähigkeit ist denn dann wichtig zu haben?
Also ich glaube, das, was passiert, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die eine Ebene von dem, wie du gesagt hast, es gibt Leute, die haben das, also wie gesagt, vor 2, 3 Jahren gemerkt, ChatGPT.org, ja, und dann vor allem geht weiter, die können, das kann nicht nur Texte schreiben, sondern es kann auch programmieren und auch das und das und das machen. Ich glaube, dass es zwei Ebenen gibt. Ich glaube, die Ebene dessen, was technisch machbar ist, jetzt schon. Und das ist viel mehr, als die breite Öffentlichkeit überhaupt im Bewusstsein hat. und die Ebene dessen, was jetzt in Organisationen, in Firmen, im Berufsleben zum einen schon implementiert ist und zum anderen, wo gerade massive Konflikte passieren, weil natürlich eine Organisationskultur und eine gewachsene Struktur oft viel komplexer ist und es geht nicht nur um die Skills und nicht nur um das Wissen. Aber ich glaube, dass man keinen Skill und kein Knowledge, kein Wissen ausschließen kann in Bezug auf den Punkt, dass es vielleicht künstlich dargestellt wird. Also ich glaube, dass Wissen ganz stark zu einer Commodity wird, zu einer Ware wird, dass sehr viel von dem, was an Wissen und nicht nur an Wissen, sondern auch an praktischen Fähigkeiten, also dass du Wissen auch einsetzt und verknüpfst, dass das computerisiert wird. Und ich glaube, dass die Fragestellung, die sich dadurch ergibt, viel weiterreichend ist als nur, was jetzt Job Descriptions oder das Berufsleben betrifft, nämlich, dass eine Gesellschaft, die letzten 200 Jahre de facto seit der industriellen Revolution sich ganz stark über Arbeit definiert hat und gerade im 20. Jahrhundert oder in den letzten Jahrzehnten ganz stark Bildung über Wissen und dass Bildung und Wissen auch eine Möglichkeit der Emanzipation ist, eines besseren Lebens, dass da ganz viele Dinge im Umbruch sind und dass es ganz große Fragestellungen gibt, auf die, glaube ich, viele Antworten noch nicht bekannt sind, weil diese Transformation noch nicht stattgefunden hat. Was mache ich, wenn de facto alles, was mit Wissen zu tun hat und was mit Skills zu tun hat, computerized ist? Und da glaube ich, ist schon auch was man auch sieht in manchen Bereichen. Ich glaube, dass viele klassische Organisationen und klassische Firmen da wahrscheinlich nicht adaptieren können, weil diese Entwicklung so exponentiell schnell ist, dass es andere gibt, die quasi AI first und AI native sind und halt in den Bereichen, ist jetzt egal, ob das Finanzen oder Energie oder Versicherung oder Steuerberatung oder Law oder was auch immer, ja, da einfach viel agiler und viel schneller tätig sein können. Also ich habe eine gute Analogie, die ich da mal gehört habe, ist, dass du teilweise hast du diese, also so große Kreuzer, große Dampfer, die irgendwie, wo tausende Leute drauf sind und wo es irrsinnig lange dauert, dass du quasi die Fahrtrichtung änderst, dass du beschleunigst, dass du den Kurs wechselst. Und diese AI-First-Companies sind halt viel schlanker, was einfach das Personal betrifft, extrem schnell, so wie wendige Chatboote und haben auch untereinander einfach einen viel stärkeren Austausch. Also ich glaube, da kommen große Veränderungen auf uns zu und ich glaube, dass es sehr schwer abzuschätzen sein wird, weil natürlich Legacy-Organisationen in vielen Bereichen natürlich Vertrauen haben, natürlich die Historie haben, aber so wie bei jeder Technologie oder wie bei allen großen Veränderungen hat es halt viele Verlierer und wenige Gewinner gegeben. Wenn man jetzt nur darüber redet, welche Firmen überleben den Change oder gehen da. Da geht es gar nicht so sehr um die Personen. Ich glaube, das ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass viel von dem, wie wir halt jetzt die Unternehmenswelt oder die Konzernwelt oder viele dieser Dinge gekannt haben, die letzten Jahrzehnte, wird es große Veränderungen geben.
Aber ich würde gerne auch auf die andere Frage eingehen, und zwar diese Einzelpersonen. Ja. Weil ich glaube, viele haben wirklich Angst, dass sie ersetzt werden, wobei man die wieder einfangen will und sagt, aber es werden dadurch neue Jobs kreiert werden, die man heute vielleicht noch gar nicht kennt. Wie siehst du das, obwohl du eigentlich schon gesagt hast, das ist schwierig zu beantworten, aber was bedeutet das für den Einzelnen? Soll der Einzelne jetzt sich vorbereiten, sich selbstständig machen? Was soll die Einzelperson jetzt machen?
Also ich glaube, ein guter Leitsatz, den ich auch immer für alle Dinge, da gibt es ja auch von einem Wiener Musiker ein tolles Lied dazu, das heißt keine Angst. Und ich glaube, Angst ist generell nie gut. Ja, ich glaube, das, was man was man haben sollte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es fängt auch teilweise an, dass es halt egal ist, ob ich jetzt gerade frisch ins Berufsleben gestartet bin oder ob ich schon seit 30 Jahren etwas mache, ist, dass man neugierig ist und dass man unfassbar neugierig ist und dass man realisiert auch, dass diese, weil es gibt natürlich Zwischenphasen, ja, und es gibt auch jetzt, es gibt irrsinnige Opportunity und irrsinnige Möglichkeit, dass man sich eben befasst mit dem, was kann die Technik, was gibt es für Tools und wie kann ich die zum einen in meiner Situation beruflich anwenden, wie kann ich vielleicht da auch eine Innovation in meinem Unternehmen machen, egal ob ich jetzt alleine bin oder ob ich in einer großen Firma bin. Also neugierig sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, dass es, wie es ja schon, also wenn man sagt, so vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahrzehnten, es war immer dieser, oder für manche Leute, dass man sagt, man startet nach der Lehre oder nach dem Studium und ist bis zur Pension in einer Firma, was ja jetzt auch nicht mehr die Realität ist in ganz vielen Lebensläufen. Und ich glaube, genau so ist es zum einen, dass man sagt, es gibt nicht mehr dieses klassische Berufsbild in ganz, ganz vielen Bereichen. Also ich glaube vor allem im Wissens- und im White-Collar-Bereich. Ich glaube auch, das können wir vielleicht dann nachher auch reden. Also ich glaube, dass es interessant ist, weil es wird sich natürlich nicht nur im Wissensbereich was tun, sondern es wird sich natürlich auch im Blue-Collar oder im Arbeiter- oder im handwerklichen Bereich was tun. Also das glaube ich auch nicht, dass das verschont bleibt von den Entwicklungen, aber das ist ein anderer Zeithorizont. Ja. Und deswegen, also wenn man sagt, okay, was kann ich machen, ist neugierig sein. Das sind die Resources sind draußen. Also man kann sich ganz einfach informieren. Es gibt extrem viele gute Stimmen, denen man folgen kann. Es gibt Newsletter, es gibt Podcasts, es gibt Tutorials und die Tools sind verfügbar noch. In einer sehr, also es ist quasi ein bisschen eine Goldgräberstimmung. Auch nicht glauben, dass man alles durch Knopfdruck erledigen kann, weil so ist es auch nicht. Aber sich einfach vertraut machen. Und ich glaube, man kann, wenn man sagt, man nimmt ein paar Minuten am Tag, wurscht, was man macht, und schaut sich an, was gibt's für Tools, was gibt's für Möglichkeiten, was habe ich für Probleme oder welche Challenges, welche Herausforderungen habe ich in meinem täglichen, was sind meine To-Dos, die ich habe, damit ich meinen Job erledigt habe, wie kann ich die vielleicht verbessern, wie kann ich mir Zeit sparen, wie kann ich mir Geld sparen, wie kann ich mir Energie sparen, wie kann ich mir Kopfschmerzen sparen, weil vor allem Dinge, die eher zach sind und die eher unangenehm sind, für die ist die KI super. Mhm. Ja, also es sind viele Dinge, die man einfach da ganz easy machen kann.
Und du hast es ganz kurz erwähnt, es gibt ja nicht nur ChatGPT, ich meine, das ist jetzt sehr weit verbreitet mittlerweile. Gibt es irgendetwas am Markt, was du kennst, was wir nicht kennen?
Es gibt viele Dinge. Also es ist sehr, sehr breit. Aber ich glaube, man kann es, wenn man es irgendwie beschreiben will, du hast natürlich, also ganz viele Tools, 95% aller Tools, die es gibt, sind Wrapper. Das heißt, das sind in Wirklichkeit Produkte, die keinerlei eigenständige AI haben, auch wenn sie es draufschreiben, sondern die stecken über Schnittstellen bei einem der großen LLM-Anbieter drinnen. Wow. Und haben quasi, also sind technisch hast du quasi die Base dort und dann ist das verfeinert und ist es Ding, was in manchen Bereichen auch super ist. Also das ist ja der Sam Altman hat gesagt, oder das ist auch die Herausforderung, die ich sehe, weil ich viel mit AI-Startups arbeite, die solche Dinge machen oder die teilweise auch mehr eigenständig Sachen machen. Und dann kommt ChatGPT oder Claude und sagt, das kann ich auch. Und das, was quasi spezialisiert war, wo viel Geld, wo viel Hirnschmalz hineingeflossen ist in ein Produkt, in ein Tool, das macht jetzt einfach das Modell. Also der Sam Altman hat gesagt, we're gonna steamroll them. Also da wird quasi drüber gefahren. Aber es gibt, glaube ich, also es gibt, wie gesagt, es gibt die großen Modelle, die mittlerweile sehr, sehr viel können. Da gibt es immer wieder Benchmarks, die sich verschieben. Aber du hast von OpenAI, ChatGPT, du hast von Anthropic, Claude. in den unterschiedlichen Formen. Du hast von Google Gemini, es gibt von X, vormals Twitter, also Musk, Grok. Es gibt in Europa hast du Mistral, französische Möglichkeiten. Es gibt ganz viele chinesische Tools. Auch DeepSeek hat da ein bisschen einen Hupfer gemacht vor einigen Monaten, weil sie da sehr stark in der Performance waren. Und das sind so die Modelle, wo du halt im Brainstormen, auch im Agentischen, also das ist ja auch mittlerweile, kannst du ja mit ChatGPT auch quasi selber Agenten deployen und selber Agenten gewisse Dinge machen lassen. Und dann gibt es natürlich schon, also gibt es schon Dinge, wo du sagst, okay, was ist jetzt wirklich, also wenn ich sage, ich möchte Videos machen oder ich möchte Bilder machen, gibt es unterschiedliche Sachen, da gibt es auch. Mittlerweile sieht man das immer wieder, wenn irgendwelche Videos sind, wo irgendwelche Bären beim Halloween-Kostüm, also es ist alles KI-generiert. Das ist von Sora, von Google, das Veo 3. Es gibt, also gibt es auch Dutzende Anbieter. Und dann geht's natürlich schon, also wenn man sagt, okay, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich habe eine Arztpraxis oder ich habe ein Restaurant und ich möchte eine KI-Stimme haben, die mir gewisse Dinge macht, da gibt es schon sehr spezialisierte Anbieter, die sagen, okay, das ganze Callcenter mit einer natürlich sprechenden Person, das lässt sich mittlerweile auch relativ schnell einrichten. Wenn ich sage, ich habe irgendwelche Rechnungsprozesse, irgendwelche Dokumente, die ich machen möchte, da gibt es natürlich auch viele Anbieter. Und das ist natürlich immer die Frage, wie sensibel sind Daten, wie sehr möchte man sich exponieren, also das sind schon so Punkte, wo man schauen sollte, aber sagen so die Großen sind die meistens auch die besten Leistungen liefern. Mhm. Und das ist aber von den LLMs und es gibt aber natürlich auch, und da tut sich gerade sehr, sehr viel abseits der Öffentlichkeit, gibt ja diese, wenn wir es vorher erwähnt haben, diese Attention's All You Need von den 2017, also wie so ein GPT, also diese Transformer funktionieren, die sind ja gefüttert mit Milliarden Parameterpunkten und haben quasi diese Shots, wo sie sagen, okay, was könnte als nächstes kommen? Ja, die Katze ist krank oder die Katze ist schwarz oder die Katze ist müde. Und dadurch sind sie aber, und das ist ja das, was oft kritisiert wird oder wo man sagt, okay, diese LLMs haben quasi auch ein Limit dessen, wie sehr sie menschliche Fähigkeiten emulieren können, sind sehr gut. Aber es gibt ja auch ganz andere Dinge im AI-Bereich, in der Entwicklung, die halt nicht auf der Transformer-Technologie aufbauen, sondern wo du sagst, okay, du hast jetzt autonome Zellen, die miteinander korrespondieren, die selber lernen, also wo du sagst, okay, weil wenn man sich anschaut, das ist eine große Debatte, ist ja auch immer die Energie. Überall werden die Atomkraftwerke wieder gebaut, es gibt ein Race, was kostet das alles und so. Und im Vergleich dazu, das menschliche Hirn braucht nur einen Bruchteil an Energie. Das heißt, es tut sich auch sehr viel in der Entwicklung. Wie könnte AI quasi mehr funktionieren, auch wie ein menschliches Hirn, wie dort Neuronen miteinander Informationen austauschen, wo es spezialisierte Sachen gibt, die dann über die Synapsen laufen. Also ich kann mir vorstellen, dass einiges von dem, was wir sehen werden in den nächsten Jahren, nicht nur diese LLMs sind. Das ist quasi ein Aspekt, der halt jetzt sehr in der Öffentlichkeit steht und halt sehr prominent ist, weil es auch sehr powerful ist und viel machen kann, aber es ist halt nur ein Aspekt.
Genau. Zwei Sachen, wo ich anknüpfen möchte, genau, weil du gesagt hast, es verbraucht auch so viel Energie, weil ich höre immer so zwei Stimmen. Die eine Stimme, also ich habe schon mal gehört, man soll eben zum Beispiel, gehen wir jetzt mal auf ChatGPT ein, wirklich freundlich bleiben, bitte Danke sagen. Und dann gibt es die zweite Stimme, die aber sagt, aber das verbraucht so viel Energie, lass es einfach. Wie siehst du das?
Ich bin generell ein höflicher Mensch, ich probiere höflich zu sein. Ich bin auch, außer es gibt Sachen, wo man halt irgendwie sagt, das ist jetzt der 14. Prompt und das geht nicht, aber dann ist es meistens gescheiter, man macht das anders. Aber das ist, ich glaube, in vielen Bereichen eine Stellvertreterdebatte. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass das schon, also es gibt natürlich den Aspekt und das ist auch, also da habe ich meinen persönlichen Take. Also ich glaube, dass das sehr viel kritisch, man sehr viel kritisch hinterfragen muss. Ich glaube trotzdem, am Ende des Tages haben neue Technologien im Großteil dazu geführt, dass es den Menschen besser geht. Ja. Und auch Technologien, die vielleicht am Anfang nicht ausgereift waren oder die Probleme gehabt haben, haben im Laufe der Entwicklung, sind effizienter geworden, sind sicherer geworden. Und da, also gerade im Bereich der Medizin, ja, also, oder im Bereich der Biologie. Also wenn man sich vorstellt, dass mit KI perspektivisch Sachen wie Krebs, ja. Dass Dinge, die ja jetzt teilweise schon funktionieren, dass Leute, die locked in waren oder nicht mehr sprechen können, wieder eine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Also da gibt's viele, viele Aspekte, die, glaube ich, sehr positiv sind. Das ist natürlich auch immer eine politische Debatte, ja, und in den falschen Händen kann jede Technologie negativ verwendet werden. Aber ich glaube, dass das Energiethema, das ist halt eines, das zurzeit, glaube ich, auch, es wird auch unterschiedlich diskutiert. Es wird in Amerika anders diskutiert als in Europa und anders diskutiert als in China.
Und das Zweite, was ich noch besprechen wollte, da würde ich auch gerne deine Meinung dazu hören. Ich habe mal gehört, man soll unbedingt die Bezahlversion nehmen, wenn man das verwendet, weil es dann eine Firewall gibt und die KI sozusagen nicht von deinen Informationen lernen kann. Weißt du da etwas drüber? Ist das tatsächlich so?
Also man sollte sich immer die Terms and Conditions durchschauen, aber also wenn man jetzt, es ist natürlich überall ein bisschen anders. Ja. Mhm. Wenn man jetzt von den, sage ich einmal, von Google-Produkten und OpenAI und Claude und so spricht, sind die Bezahlversionen einfach wesentlich besser. Es war am Anfang, also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, wie ChatGPT-4 rausgekommen ist und für die meisten Leute, wenn man einen Vortrag gehalten hat oder einen Workshop, war ChatGPT die Gratis-Version, die halt noch ein halbes Jahr alt war und die enorm viel schwächer war. Ja. Jetzt haben sie im Sommer mit GPT-5 sind da auch Sachen gewesen, wo es vorher besser war mit 4,5. Und natürlich, also wenn du nichts zahlst, bist du meistens das Produkt. Also das haben wir bei Social Media gesehen. Und es gibt schon in der Regel, gerade in der EU ist es noch, dass du quasi Opt-out-Möglichkeiten und so hast. Aber es ist vor allem, wenn man sagt, man nutzt es in einer gewissen Frequenz und in einem hat auch gewisse Anforderungen, dann machen die Bezahlversionen natürlich Sinn. Also gerade wenn es jetzt ums Coden geht zum Beispiel, also wenn du das zum Programmieren verwendest, dann zahlt sich das schon aus, dass man sagt, man geht jetzt auf eine Pro-Version und zahlt halt zwischen $20 und $200, je nachdem, welche Limits man braucht. Das ist ein Aspekt und natürlich das, was sehr viele Leute, die es halt, sage ich mal, ein bisschen professioneller nutzen, machen, ist, die gehen nicht über den Chat hinein, sondern die gehen über die API, also über die Schnittstelle hinein, gehen auf das Modell hin und da kannst du natürlich noch mehr Kontrolle darüber, also da nutzt du quasi das Modell und kannst aber in der Art und Weise, welche Daten du schickst und welche du lässt, hast du mehr Kontrolle.
Generell gilt, sobald ihr seht, da ist irgendetwas kostenlos, ihr bezahlt es immer mit euren Daten.
Nein, also ich glaub, es ist auch immer die Frage, was man hineinhaut, was man hineingibt. Ja. Ich glaube, bevor man es gar nicht macht, sollte man sich das kostenlos, weil es gibt ja ganz viele Leute, die, glaube ich, eine hohe Hemmschwelle haben. Mhm. Es ist einfach, du kannst halt coole Sachen machen, du kannst coole Sachen testen. Also ich habe zum Beispiel, also das ist jetzt gar nicht so sehr jetzt nur was jetzt ChatGPT betrifft, aber es gibt natürlich mittlerweile auch Dinge, die gibt's ganz viele Firmen. Eine, die ganz oft genannt worden ist, jetzt war Lovable, so eine Vibe-Coding-Firma, die mittlerweile auch eine schwedische Firma, ist eine hohe Bewertung hat. Also das Vibe-Coding ist ja, dass du quasi wirklich sagst, du hast eine Idee in Wirklichkeit für ein Produkt, für eine App, für eine Webseite und dann schreibst du es hinein und die KI macht dir das. Also das, was halt früher Zehntausende Euro aufwärts gekostet hat an Entwicklung, Und das kannst du halt sehr, sehr schnell und easy machen. Und da gibt es schon Sachen, wo du sagst, okay, du kannst jetzt das einmal ausprobieren und kannst testen, kriegst 10, 15 Credits gratis und sonst musst du dann, sonst zahlst du dann halt mehr. Und das sind halt so Sachen, also ich habe da, gibt es ganz lustige Use Cases, dass du zum Beispiel sagst, okay, also ich habe so eine Geschichte gemacht bei Wikipedia, gibt es die Gratisartikel, also nicht die Gratisartikel, gibt es diese random zufällige Artikel. Mhm. Und ich habe da halt ein Spiel gemacht. Und das war in 3 Minuten fertig. Also quasi einfach ein Spiel. Und was ist der nächste zufällige Artikel? Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele coole Produkte, die so gebaut worden sind, wo Leute auch extrem viel Geld machen. Und die Entwicklungskosten sind aber ein Bruchteil von dem, was du früher gemacht hast.
Ja.
Und da gibt es schon Sachen, wo du sagst, okay, gratis kannst du quasi das ausprobieren. Oder wenn du sagst, was soll man Abendessen oder find mir Flüge für den Urlaub oder solche Geschichten. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, okay, weiß ich nicht, ich gebe persönliche Daten auch hinein, ich habe vielleicht Unterhaltungen oder Prozesse, die schwieriger sind oder sensibler sind, dann sollte man schon ganz genau aufpassen. Und man sollte sich halt bewusst sein, wie überall im Internet, ja, dass man halt sich das anschaut. Ja, weil das ist halt mit den Daten ist so ein Thema.
Ein Riesenthema. Aber ich würde jetzt gerne noch den Bogen spannen zum Storytelling, weil das ist ja auch ein Gebiet, wo du dich sehr gut auskennst. Sei es jetzt aufgrund der KI oder auch nicht. Warum ist es so wichtig, eine gute Geschichte zu erzählen?
Ich glaube, ich glaube generell, dass gute Geschichten für Leute interessant sind, also für Menschen. Menschen mögen einfach Stories und es gibt einen Grund, warum manche Stories einfach total populär sind. Wurscht, ob das jetzt ein Film ist oder ein Buch ist oder ein Computerspiel. Und das ist so der Hauptpunkt. Ja. Du kannst mit Story halt Emotionen ansprechen. Und deswegen ist eine gute Story immer gut. In Bezug auf KI, also das, durch diese ganzen Entwicklungen, die wir sehen, sind glaube ich zwei Barrieren, die du früher gehabt hast, fallen weg. Also du hast, wenn du jetzt Content produzierst oder wenn du sagst, du gehst hinaus, hast du immer zwei Barrieren gehabt. Das eine ist Budget, ja, dass du einfach sagst, okay, wenn du jetzt ein Video machen möchtest oder eine coole Landingpage oder irgendetwas, dann brauchst du dafür Budget und oder Skills. Ja, und brauchst Erfahrung, brauchst Knowledge und ein großes Team. Und da passiert in sehr vielen Bereichen eine Nivellierung, die total spannend ist, weil es eine Demokratisierung bietet, ja, weil das war vorher quasi nur ein paar Vorbehalten, die halt Budget und Know-how gehabt haben. Und das wird jetzt sehr breit. Ja. Gleichzeitig hast du oder hat jeder dann den Zugang. Dadurch gibt es eine enorme Content-Flut, die auch mit KI gemacht wird und die auch von der Qualität her besser ist als das, was noch vor ein paar Jahren mit KI gemacht wird. Und die jetzt, also ein Beispiel, das ich gern nehme, sind Influencer, wo du mittlerweile Produkte hast, wo du quasi auch um ein paar Euro dir einen Influencer, einen Avatar so herrichten kannst, dass er für dein Produkt, für dein Restaurant, für dein Café, für deine App, für dein was auch immer, das machen kann. Mit, ey, da schaut's, ich habe jetzt die neuen Kopfhörer, sind ursuper, verschiedene Kameraeinstellungen, alles komplett KI generiert. Und du hast generell, es ist ja auch diesen Schnittpunkt gegeben vor ein paar Monaten, wo quasi der AI-Content den menschlichen Content im Netz überholt hat. Also da hat es eine Schere gegeben und die geht immer steiler hinauf. Und um in diesem Meer quasi hervorzustechen oder Verbindungen zu schaffen, ist Story ganz, ganz wichtig und ist Authentizität wichtig. Und es sind auch andere Sachen wichtig. Also das geht auch, dass man sagt, okay, wie baue ich jetzt Community auf und wie spreche ich meine Follower oder meine Zielgruppe oder meine Leute quasi an. Und da ist halt ein Aspekt, der immer wesentlicher wird, ist, dass man quasi eine gute Story macht, damit man sowohl im Feed als auch sonst, wo wir keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben und die Zeiträume immer kürzer werden, da irgendwie hängen bleibt. Und genau, und das ist ein Aspekt, wo, glaube ich, die menschliche Komponente und die Erfahrung noch besser ist. Wobei ich auch weiß, dass es eine Frage der Zeit ist, bis auch die KI das besser machen kann. Das glaube ich schon.
Aber da stellt sich mir die Frage, weil du hast die Influencer angesprochen. Ja. Damit meinst du auch reale Personen.
Genau.
Und dann aber auch die Avatare.
Genau.
Das sind ja eben die nicht realen Personen.
Genau.
Und bei den Avataren frage ich mich, wie entsteht denn dieser emotionale Bezug und die Authentizität?
Ich glaube, dass, also ohne jetzt irgendwelchen Influencern zu nahe treten zu wollen, weil da gibt es also Influencer, also Leute, die, es ist jeder potenziell Content-Macher oder Content-Macherin, aber da gibt es schon auch sehr viel Ähnlichkeit und gibt sehr viel Beliebigkeit und Durchschnittlichkeit. Und ich glaube, dass das einfach, also ich glaube, dass die Avatare da einfach dazukommen. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass das mehr oder weniger ist. Ich glaube, dass das einfach, und da gibt es ja auch, es gibt ja auch Influencer, KI-Influencer, die mittlerweile Millionen Follower haben und irrsinnig viel Geld verdienen für ihre Produkte oder für die Personen, die dahinter stehen. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist es, also mit Story kannst du Leute halt berühren. Mhm. Und das ganz unabhängig davon, ob das jetzt, ob da jetzt KI dabei ist oder nicht. Aber der Hauptaspekt ist, dass du halt sagst, okay, was ist jetzt wirklich diese, was ist die Geschichte dahinter? Und das ist zum einen ein sehr simples Konzept, das seit Jahrtausenden gleich ist und wo die Menschen einfach so gewired sind von der Evolution, dass gewisse Storystrukturen so sind, wie sie sind. Und andererseits ist es enorm schwierig, weil es gibt einen Grund dafür, warum halt dann nur so und so viele Jahrhundertromane oder Jahrhundertfilme oder Spiele oder Songs rauskommen.
Ja.
Viel Potenzial drinnen ist und auch einige Dinge entstehen.
Mir wurde letztens ein Video eingeblendet, und zwar von Matthew McConaughey, also von dem Schauspieler, wo man gesehen hat, dass der wahnsinnig gut Geschichten erzählen kann. Mhm. Und deswegen auch sehr gut ankommt beim Publikum. Und um wieder zurückzukommen auf diese Storytelling-Thematik, kannst du uns sagen, wie jemand, der keine gute Story hat, so in Anführungszeichen, trotzdem eine entwickeln kann? Weil wenn man sich dieses Video von ihm anschaut, das ist so authentisch, als hätte er das irgendwo mal gelernt und er kann das einfach. Und manche tun sich da schwer, würde ich meinen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man eine gute Story erzählen kann?
Ja, also ich kann auch das Buch empfehlen, das Greenlight, die Biografie von Matthew McConaughey ist. Das ist total spannend. Ich glaube, da sieht man auch, also der hat natürlich eine total spannende Biografie gehabt mit den Eltern, die zweimal geschieden und dreimal verheiratet waren, und der Vater ist dann quasi dort auch gestorben, und der ist halt ein Texaner, ist ein spannender, also ich mag Texas auch sehr gerne. Viele, viele coole Orte, aber was kann man machen? Ich glaube, ein Tipp, den ich jedem gebe und wo ich auch sehr viel in meiner Arbeit, was jetzt das Storytelling betrifft, ist, wenn man sich anschaut, wie Geschichten strukturiert sind. Und das bezieht sich auf, sage ich jetzt, den Plot von Star Wars oder Harry Potter, genauso wie auf viele Biografien. Ja, also es ist bei einer Geschichte immer so, also ich sage jetzt einmal im westlichen, im europäischen und amerikanischen Kulturkreis, es gibt natürlich in anderen Teilen der Erde auch andere narrative Strukturen. Aber du hast sehr oft eine Struktur, die quasi eine Heldenreise betrifft, also quasi eine Journey, ja, einen Weg mit mehreren Stationen. Und die sind auch in der Regel sehr, sehr ähnlich und haben, also in ihrem Ursprung gehen die ganz weit zurück, also noch wenn man sagt, okay, warum gibt es Geschichten, wie wenn du in der Savanne bist und es kommt ein Löwe und der ist gefährlich, du wirst entweder gefressen vom Löwen oder du hast dich verteidigt. Das sind Stories, die halt ganz klare Punkte haben. Ja. Und ich glaube, wenn man sagt, also was möchte man, wenn man eine Geschichte hat, dass man sich auch wirklich anschaut, diese Punkte. Du bist in deinem normalen Leben, in deiner normalen Welt und dann passiert irgendetwas. Und das kann auch im Beruf sein und das kann in der Schule oder im Privatleben oder wie auch immer. Und dann wird quasi ein Abenteuer, gibt es einen Ruf zum Abenteuer. Ja. Und wenn man diesen Ruf zum Abenteuer hört, dann ist die menschliche Reaktion nein. Ich bin lieber zu Hause auf der Couch, ich bin lieber wie der Bilbo zu Hause in Mittelerde, in meinem gemütlichen Haus. Draußen ist Regen, da sind die Monster und die Drachen und so weiter. Und es gibt die klare menschliche Reaktion ist, dass man sagt, ich mache das Abenteuer nicht, ich mache das Adventure nicht. Und dann kommt sehr oft eine Figur, die Figur des Mentors oder einer Mentorin. Also dass man jemanden hat, der sagt, na, du schaffst das schon und da hast du vielleicht auch etwas, das dir diese Reise erleichtert. Und dann geht man quasi über diese Brücke, geht rüber über diesen Threshold und geht hinein und geht das Abenteuer an und startet die Geschichte eigentlich wirklich. Und dann passieren ganz viele Dinge. Dann passieren quasi, hat man zu tun mit Freunden, mit Feinden, mit Alliierten. Und das ist etwas, was in Filmen oder Büchern, sage ich mal, das meiste vom Stoff ist. Und dann gibt es aber schon so diesen Aspekt, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie diese Drachenhöhle, es gibt das Schloss, es gibt irgendwo diesen Preis und es gibt diese Prüfung, die man quasi bestehen muss. Und das ist ganz oft, sage ich jetzt einmal, eine Prüfung, wo man sich selber quasi auch konfrontiert und schaut, dass man weiterkommt. Und dann macht man das, dann schafft man das. Und dann geht es wieder zurück. Das ist auch nicht, weil man ist dann noch quasi in seiner Geschichte, in seinem Abenteuer und dann muss man wieder zurück und kommt dann im Endeffekt wieder am Startpunkt an und ist dann die gleiche Person, aber nicht, weil man verändert ist. Ist quasi dieser Meister zweier Welten. Das ist so dieser ganz grobe The Hero's Journey. Und ganz oft, sage ich jetzt auch im Persönlichen oder in vielen Geschichten, ist es so, dass man am Anfang dieser Geschichte hat man ein, also das englische Wort ist want, das, was man will. Und das ist ganz groß, wo man glaubt, das ist das, was ich brauche. Und ganz subkutan, ganz unterhalb gibt es den Need, also das, was eigentlich wirklich benötigt wird. Und im Laufe der Geschichte überkreuzt sich das. Und am Ende ist das, was man braucht, ist quasi im Vordergrund. Und das, was man geglaubt hat zu brauchen, geht in den Hintergrund. Also das ist etwas, wo man sagt, wenn ich jetzt persönlich irgendwie, ich möchte mich verkaufen oder ich möchte eine Geschichte erzählen, vom Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, das ist so irgendwie die Grundgeschichte, das ist aber ein sehr enzyklopisches, wissenschaftliches Buch, aber es gibt gerade wenn man jetzt sagt, das ist ein bisschen praktischer, von Brandon Cain, Hook Point, ein super Buch, wo es darum geht, von Robert McGee, Story, ist sehr, sehr lässig. Und gerade wenn man auch sagt persönlich, also ganz toll vom John York, der lange bei der BBC quasi Stoffentwicklung gemacht hat, Into the Woods. Weil also es ist auch immer dieses, also man kennt das ja aus Märchen und so, man sagt, man geht tief hinein und wenn man dann im tiefsten, dunkelsten Punkt ist, dort ist dann quasi der Mittelpunkt der Geschichte und dann der Weg zurück ist der andere. Das ist ein Aspekt, also dass man sich überlegt, wie kann ich das strukturieren? Also auch für mich persönlich, wenn ich jetzt sage, ich hab etwas, was ich erzählen möchte. Und das andere ist, dass man sagt, na, man macht es authentisch. Das ist sowieso immer das Beste, dass man authentisch die Dinge sagt. Und dass man natürlich mit Bildern arbeitet. Und wenn ich quasi, also das, was so jemand wie der Matthew McConaughey oder so in einer Story hat, du hast Charaktere. Du bist selber einer davon, aber du hast auch andere Charaktere, du hast Plätze und du hast Konflikt. Und das ist immer, wenn du Konflikt hast, der quasi mal steigert, dann beruhigt sich's wieder. So wird eine Geschichte gut. So wie ein spannender Actionfilm auch so ist, dass immer, es gibt immer etwas, was on stake ist. Und dann entspannt sich's, dann ist es wieder ein bisschen negativ, dann passiert wieder was. Also diese Wendungen und Wendepunkte, die machen eine Story dann spannend.
Auch auf eine einzelne Person
Ja.
bezogen.
Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt sage, weil ich kann natürlich eine Story erzählen über, wenn ich jetzt eine Biografie, ja, mache, kann ich natürlich sagen, na, ich war da in der Schule und dann habe ich da das Studium gemacht und dann habe ich da gearbeitet. Ja, das ist so eine Ebene. Das ist genauso wie wenn ich sage, ich habe jetzt ein Produkt, ich habe ein Softwareprodukt und das sind unsere Features und mit den Sachen. Ja, das ist, stimmt alles, das ist so wie ein Factsheet oder was. Nur das bewegt Leute nicht. Ja. Aber wenn ich Sachen eindehe und sage, okay, naja, und dann hat es die Situation gegeben, wo ich, weiß ich nicht, 5 Prüfungen in einer Woche gemacht habe und dann ist aber noch dazu die Heizung ausgefallen in der Wohnung. Und dann haben wir es aber trotzdem irgendwie geschafft und dann bin ich ins Café gegangen und habe das noch. Also es hat ja auch jeder in seinem Leben, hat ja diese Geschichten. Also ich glaube, dass jeder diese Stories hat und dass ich glaube, talentierte Storyteller oft unbewusst oder unterbewusst das einfach gut können, dass sie sagen, das ist eine gute Story und deswegen sind sie auch, wenn sie irgendwo sitzen, eine Unterhaltung oder wenn man sie sieht, wie den Matthew McConaughey, eine Erscheinung. Aber ich glaube, wenn man sich also diese Punkte, also dass man sich einfach überlegt, wo ist was passiert, wer, wieso, warum, also diese W-Fragen, dann das ist ein Aspekt. Dann gibt es noch eine Ding, die ist auch im Journalismus, das KISS-Prinzip. Ja. Keep it short and simple, or not stupid. Also das S, also kurz und prägnant die Dinge erzählen, aber es gibt auch solche Storyteller, die dann ausschweifen zu sehr und das ist dann auch nicht gut, ja, und uns zu sehr ausschmücken. Und dass man, ja, dass man sich halt überlegt, okay, was ist jetzt spannend und was könnte irgendwie von dem, was ich erzähle, wie könnte ich das quasi so machen, dass diese Sachen auch drinnen sind. Also das jetzt so auf der, weil, wie gesagt, so persönliche Stories, ich mache halt eher wirklich das, also quasi diesen Cycle mit Produkten und mit Firmen. Aber die Struktur von Story ist ganz ähnlich, egal ob das jetzt in einem Film ist oder in einem Werbespot oder auf einer Webseite oder wenn es wer persönlich in seinem Lebenslauf oder bei einer Präsentation oder so macht. Ja.
Und du hast auch angesprochen, eben authentisch zu sein. Woran messen wir das denn? Also was bedeutet authentisch sein? Einfach so zu sein, wie man selber ist?
Ja, und vor allem, dass man das, was ja einen spannenden Charakter in einem Film oder in einem Buch ausmacht, ist, dass er Ecken und Kanten hat, dass quasi auch Fehler drinnen sind, dass es Blemishes gibt, dass es nicht zu glatt ist und nicht zu rund ist. Ja. Und also wenn man jetzt sagt, man hält irgendwo eine Präsentation, ja, und wenn jemand dort erzählt von irgendetwas, was er vielleicht nicht so gut kann oder was nicht so gut klappt, wird er sofort sympathischer, weil sich Leute identifizieren mit dem. Ja. Und je lockerer man die Dinge macht und je einfacher man sie macht, desto besser hören die Leute dann auch zu.
Und das Thema Vertrauen, wie baue ich heute Vertrauen auf, sei es jetzt als Marke, Unternehmer oder als Person?
Also ich glaube, wie gesagt, dass die Authentizität ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch Transparenz. Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Generationenthema ist, das auch stärker eingefordert wird. Und um auf den Aspekt der Story zurückzukommen, also was ich ganz oft sehe, oder was, also gute Kampagnen oder gute Werbe, ob das jetzt Videos oder Spots oder Printanzeigen sind, haben den richtigen Tone of Voice, haben die richtige Stimme. Und eine Möglichkeit, das zu machen, also das, was glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man sich als Marke oder als Unternehmen seiner Werte bewusst ist und auch weiß, für welche Werte man steht. Also ich glaube, es gibt da im Marketing oder in der Art und Weise, wie man mit der Welt kommuniziert, gibt es auch zwei Ansätze. Es gibt entweder den Ansatz, der auch sehr erfolgreich ist, wenn man sich die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut und sagt, okay, man hat da Sicherheit und Essen und so weiter und dann ganz oben habe ich die Selbstverwirklichung. Und viele, viele Marken und auch, also nicht nur Marken, das machen auch Organisationen und so, gehen auf die unteren Levels der Bedürfnispyramide und spielen quasi oder sprechen Defizite an und sagen, du musst Angst haben und wir mit unserem Produkt nehmen dir deine Angst, weil du hast Sicherheit und Schutz und so weiter und spielen quasi auf einer negativen Klaviatur. Und das funktioniert auch sehr gut. Was ich gut finde und was ich halt mit Kunden mache und was in Wirklichkeit auch sehr, sehr viele erfolgreiche Brands sehr gut machen, ist, dass sie oben andocken, also quasi in der Selbstverwirklichung und stattdessen sich über Werte definieren, die Empowerment bringen. Und da wird es dann spannend, weil man sagt, okay, je nachdem, welche positiven Werte man besetzt, die können auch ganz anders ausgelegt werden. Also es gibt, wenn man sich die Jung'schen Archetypen anschaut, ja, wo du vom Gaukler über den Rebellen hin zum Magier und zum Kapitän, also unterschiedliche Ausformungen hast, die ja auch jeder von uns in sich drinnen hat, aber das ist eine andere Stimme. Ja? Und wenn ich mir jetzt anschaue und sage, okay, diese Heldenreise, die jetzt jemand macht und als Marke oder Unternehmen nehme ich ja die Rolle ein von dem Mentor und unterstütze ja mit meinem Produkt oder mit meiner Lösung die Person, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich weiß als Mentor, wofür stehe ich eigentlich, weil je nachdem, wie ich stehe, ist man auf einer Matrix dann auch, ist man eher lustig oder ist man eher ernst, ist man eher inspirierend oder ist man eher führend. Und dadurch ergibt sich dann eine ganz andere Stimme, mit der ich spreche. Also da gibt es eine andere Tone of Voice. Und Marken, die das sehr, sehr gut machen, die machen das genauso. Dass ich quasi diese Stimme finde und die Stimme findet sich dann auch in der Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden oder wie ich mit meinen Usern interagiere. Ja, das ist was anderes, ob ich jetzt sage, ich bin eher ein lustiger Hofnarr wie Ben & Jerry's oder ich bin eher ein inspirierender Kapitän wie Nike oder eine Muse wie Apple jetzt in der modernen Zeit. Ja.
Das heißt, so bauen die Marken Vertrauen auf, weil ich mich dann eben damit identifiziere oder eben nicht.
Genau, also das ist, glaube ich, ein Aspekt, dass quasi die Stimme auch passt, ja? Also die Brand Voice, mit der man spricht. Und das sehe ich auch jetzt im Softwarebereich oder in dem, was sich jetzt bei KI-Firmen oder so tut, gibt es viele, die einfach sagen, das sind unsere Features und Leute hören aber nicht auf Features, sondern sie hören auf eine vertrauensvolle Stimme. Ja? Mhm. Und das natürlich in Kombination mit Authentizität, Transparenz und auch wirklich den Dialog, also echten Dialog zu suchen, ja, und wirklich auch herauszufinden, was sind jetzt die Bedürfnisse und was ist die Zielsetzung. Mhm. Also sind eigentlich relativ simple Sachen, aber natürlich muss man sie machen und das ist etwas, was auch immer während ist, also das hört ja nicht auf.
Mhm. Und ich glaube, man muss sich mal damit beschäftigen. So wie du sagst, es klingt simpel, aber für viele ist es dann doch vielleicht eine Überwindung. Mhm. Wenn wir auf die Zukunft schauen, welche neuen Geschäftsmodelle entstehen gerade an der Schnittstelle von KI, Content und Storytelling?
Also ich glaube, es gibt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, diesen Aspekt, dass halt viele Strukturen, die gewachsen sind, komplett neu definiert werden. Ja, also du hast, wenn du sagst, hat es ja jetzt schon Steps gegeben, ja, wie wird es früher funktioniert, der Film ist produziert worden und dann ist er in die Kinos gekommen und dann hast du plötzlich DVDs und Videos gehabt und Blockbuster und dann hast du Netflix gehabt und jetzt tut sich extrem viel auf YouTube. Ja, und wenn man sagt, okay, wo verbringen Leute Zeit und was interessiert Menschen, glaube ich, das ist etwas, was nicht nur auf Content, sondern generell, was für Geschäftsmodelle, also es gibt ja die Möglichkeit, die jeder hat, dass er sagt, okay, ich horche mir wirklich an in Foren, online, was interessiert die Leute. Es gibt zum Beispiel Reddit, ist eine Plattform, die irrsinnig, also die ist von den Usern, aber auch von der Bewertung enorm hochgeschossen, wo du für jedes Interesse, für jede noch so kleine Nische Community hast. Mhm. Hunderttausende Subreddits, wo Leute über die unterschiedlichsten Dinge diskutieren. Von Gartenkunst über Tischdekoration hin zu Sport, hin zu Programmieren, hin zu irgendwelchen Elfen im Mittelalter, hin zu Science Fiction. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, diese Communities zu bedienen und sehr, sehr stark modifiziert, dass du sagst, okay, vielleicht gibt es da Leute, die wollen Content und Hilfestellung und Tutorials zu dem Bereich. Das habe ich vorher, habe ich diese Information ganz schwierig irgendwie gehabt, sondern es war Trial and Error und ich probiere und habe ich ein Product Market Fit, geht es nicht, geht's. Und jetzt hast du sofort das Feedback und kannst doch, bevor du schon den ersten Film oder das erste Video machst, schon herausfinden, was wäre denn dort, was nicht heißt, dass das dann angenommen wird von den Leuten, aber du kannst im Vorfeld schon viel stärker Dinge ausprobieren und herausfinden. Ja. Und ich glaube, in dem gleichen Setting gibt es halt irrsinnig viele Möglichkeiten, dass man vor allem in Communities, ja, sagt, okay, wenn, also das, was halt früher, wo's schwierig war, was auch eine Chance ist, dass man sagt, okay, da macht man vielleicht gute Sachen oder macht man, es geht jetzt nicht nur um Content, sondern vielleicht mache ich eine App, wo ich sage, okay, mit der kann ich jetzt irgendwas berechnen oder kann ich irgendwas für Heimwerker machen, dass sie halt irgendwas messen können oder ich mache eine App, wo ich alle Pflanzen drinnen habe und wieder irgendein Ding habe ich, das kann man sehr empfehlen, der Greg Eisenberg. Ist sehr aktiv auf LinkedIn und so, der sehr viel in diesem Bereich quasi testet. Der hat auch ein Produkt, das nennt sich Idea Browser, wo man quasi suchen kann, was wäre eine Idee. Aber der featuret auch immer viele junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Und da ist ein Teenager, ich weiß jetzt nicht, wie das Produkt genau heißt, aber da geht es darum, dass du, der hat eine App gemacht, wo du quasi für deine Pflanzen fotografierst die Pflanze, also deine Zimmerpflanzen, und der hat dann automatisch mit KI drinnen, sagt er dir, okay, der gehört dann und dann gegossen mit so und so viel, das Wasser in der und der Temperatur, und dann kriegst du Notifications und dann ist das erledigt. Damit du keine toten Zimmerpflanzen hast, wenn du keinen grünen Daumen hast. Und so, solche Dinge, also wirklich so ganz praktische Geschichten, wo es dann Leute gibt, die sagen, na okay, das ist mir vielleicht $3 wert, dass ich das mache. Ja. Aber genau, da gibt's viel Potenzial.
Da wollte ich dich nämlich jetzt eh fragen, wie kann man sich denn strategisch positionieren, um von dem zu profitieren?
Also ich glaube, man sollte, also das sollte man sowieso immer im Leben machen, aber ich glaube, dass es jetzt ein Fenster gibt, weil ich glaube schon, dass einfach viele dieser Dinge dann auch wieder angepasst werden und wieder zusammenkommen. Aber ich glaube, wenn man ein Interesse hat und sagt, also so wie früher das Hobby zum Beruf machen oder irgendwas, gibt es jetzt halt einfach viel mehr Möglichkeiten und viel niedrigere Einstiegsmöglichkeiten, dass ich sage, okay, na, vielleicht gibt es irgendein Thema, das mich interessiert. vielleicht ist das auch was, wo ich quasi perspektivisch ein Business damit machen kann. Und halt generell einfach, also das, was ich ganz eingangs schon gesagt habe, neugierig sein, offen sein und halt schauen, was sich tut und selber experimentieren und ausprobieren. Also keine Angst davor zu haben, halt auch gewisse Dinge zu machen, weil das ist halt, wenn man neugierig ist und lernwillig ist, dann fallen ganz viele dieser Dinge, wo man sagt, da habe ich, früher hätte ich da 5 Jahre Python lernen müssen, braucht es halt nicht mehr so. Ja.
Kannst du uns auch noch berichten, woran du gerade bei deinem Unternehmen...
Was mit Purple Coolie gerade passiert? Sehr viel gerade in den, also sehr, so lang gibt es uns ja noch nicht, viel mit AI-Startups und Unternehmen eben in diesem Storytelling-Aspekt gearbeitet. Es gibt mehrere Filmprojekte und eine TV-Serie, wo es halt gerade in der Entwicklung ist. Und das ist immer eine Frage, das sind halt so langfristige Dinge. Und ja, bin in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Wir sind ja, wie gesagt, in Europa und auch in Amerika tätig. Und es ist eine spannende Phase, weil bei klassischen Unternehmen ändern sich die Dinge nicht so schnell, aber so im AI-Bereich, dadurch, dass halt die großen Modelle teilweise das überholen, was schon dort ist und da auch sehr viel konsolidiert wird, ist es eine sehr dynamische Entwicklung. Aber ja, also ich mache vor allem Workshops mit den Unternehmen, um quasi vor allem diesen Storytelling-Aspekt mal zu definieren und im Zuge dessen auch, weil wie kann man das dann auch mit KI irgendwie kombinieren. Genau,
du hast ein Buch geschrieben.
Im Sommer habe ich ein Buch geschrieben, ganz ohne KI, ohne irgendeine, also da, das ist auch ein bisschen entstanden als, eigentlich eine Übung, wo ich mir gesagt habe, ich schaue mal, ob ich es schaffe, jeden Tag zu schreiben, und dann hat sich ein Stoff und haben sich Charaktere gebildet und es ist eine Reise durch Träume, Erinnerungen und magische Erlebnisse und Figuren. Und genau, habe ich jetzt als Audiobuch auch gemacht. Ganz was anderes ist auch, muss ich zugeben, nicht so linear wie die ganzen Storystrukturen, die ich sonst immer predige, sondern etwas, klassischer Stream of Consciousness, magischer Realismus-Roman, wo die unterschiedlichsten Stränge teilweise auch ein bisschen wild herumfliegen.
Aber ist doch gut, man soll ja ein bisschen aus seiner Komfortzone raus.
Unbedingt.
Also unbedingt Jimmy's Brilliant Tower. Wo kann man sich das Buch kaufen?
Also das Buch gibt's auf Amazon. Wenn man in Wien ist, gibt es in der Buchhandlung Phil in der Kumpendorfer Straße. Mhm. Kann man sich's auch holen. Und das Audiobook gibt es auch auf Amazon, auf Audible und auf iTunes, Apple.
Unbedingt auch auf die Website gehen und sich das wirklich mal anschauen, wie das mit der Storytelling-Thematik funktioniert. Ich danke dir sehr für diesen Podcast. Super spannende Themen.
Als Abschluss, ich bedanke mich auch recht herzlich.
Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Gerne Kommentare, Bewertungen hinterlassen. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.